Friedrich Hölderlin. Fragment von Hyperion. Es gibt zwei Ideale unseres Daseins. Einen Zustand der höchsten Einfalt, wo unsere Bedürfnisse mit sich selbst und mit unseren Kräften und mit allem, womit wir in Verbindung stehen, durch die bloße Organisation der Natur, ohne unser Zutun, gegenseitig zusammenstimmen. Und einen Zustand der höchsten Bildung, wo dasselbe stattfinden würde bei unendlich vervielfältigten und verstärkten Bedürfnissen und Kräften durch die Organisation, die wir uns selbst zu geben imstande sind. Die exzentrische Bahn, die der Mensch im Allgemeinen und Einzelnen von einem Punkte der mehr oder weniger reinen Einfalt zum anderen der mehr oder weniger vollendeten Bildung durchläuft, scheint sich nach ihren wesentlichen Richtungen immer gleich zu sein. Einige von diesen sollten, nebst ihrer Zurechtweisung, in den Briefen, wovon die folgenden ein Bruchstück sind, dargestellt werden. Der Mensch möchte gern in allem und über allem sein. Und die Sentenz in der Grabschrift des Loyola: Non coerceri maximo, continere tamen a minimo, kann ebenso die alles begehrende, alles unterjochende, gefährliche Seite des Menschen als den höchsten und schönsten ihm erreichbaren Zustand bezeichnen. In welchem Sinne sie für jeden gelten soll, muss sein freier Wille entscheiden. Zante. Ich will nun wieder in mein Ionien zurück. Umsonst habe ich mein Vaterland verlassen und Wahrheit gesucht. Wie konnten auch Worte meiner durstenden Seele genügen? Worte fand ich überall. Wolken und keine Juno. Ich hasse sie wie den Tod, alle die armseligen Mitteldinge von etwas und nichts. Meine ganze Seele sträubt sich gegen das Wesenlose. Was mir nicht alles und ewig alles ist, ist mir nichts. Mein Bel-Armin, wo finden wir das eine, das uns Ruhe gibt? Ruhe? Wo tönt sie uns einmal wieder, die Melodie unseres Herzens, in den seligen Tagen der Kindheit? Ach, einst suchte ich sie in Verbrüderung mit Menschen. Es war mir, als sollte die Armut unseres Wesens Reichtum werden, wenn nur ein paar solcher Armen ein Herz, ein unzertrennbares Leben würden, als bestände der ganze Schmerz unseres Daseins nur in der Trennung von dem, was zusammengehörte. Mit Freud und Wehmut denke ich daran, wie mein ganzes Wesen dahin trachtete, nur dahin ein herzlich Lächeln zu erbeuten, wie ich mich hingab für einen Schatten von Liebe, wie ich mich wegwarf. Ach, wie oft glaubte ich, das Unnennbare zu finden, das mein werden sollte, dafür, dass ich es wagte, mich selbst an das Geliebte zu verlieren. Wie oft glaubte ich, den heiligen Tausch getroffen zu haben und forderte. Und da stand das arme Wesen, verlegen und betroffen, oft auch hämisch. Es wollte ja nur Kurzweil, nichts so Ernstes. Ich war ein blinder Knabe, lieber Bel-Armin. Perlen wollte ich kaufen von Bettlern, die ärmer waren als ich, so arm, so begraben in ihr Elend, dass sie nicht wussten, wie arm sie waren und sich recht wohl gefielen in den Lumpen, womit sie sich behangen hatten. Aber die mannigfaltige Täuschung drückte mich unaussprechlich nieder. Ich glaubte wirklich, unterzugehen. Es ist ein Schmerz ohnegleichen, ein fortdauerndes Gefühl der Zernichtung, wenn das Dasein so ganz seine Bedeutung verloren hat. Eine unbegreifliche Mutlosigkeit drückte mich. Ich wagte das Auge nicht aufzuschlagen vor den Menschen. Ich fürchtete das Lachen eines Kindes. Dabei war ich oft sehr still und geduldig, hatte oft auch einen recht wunderbaren Aberglauben an die Heilkraft mancher Dinge. Oft konnte ich insgeheim von einem kleinen, erkauften Besitztum, von einer Kahnfahrt, von einem Tale, das mir ein Berg verbarg, erwarten, was ich suchte. Mit dem Mute schwanden auch sichtbar meine Kräfte. Ich hatte Mühe, die Trümmer ehemals gedachter Gedanken zusammenzulesen. Der rege Geist war veraltet. Ich fühlte, wie sein himmlisch Licht, das mir kaum erst aufgegangen war, sich allmählich verdunkelte. Freilich, wenn es einmal, wie mir deuchte, den letzten Rest meiner verlorenen Existenz galt, wenn mein Stolz sich regte, dann war ich lauter Wirksamkeit, und die Allmacht eines Verzweifelten war in mir. Oder wenn sie einen Tropfen Freuden eingesogen hatten, die welke, dürftige Natur, dann drang ich mit Gewalt unter die Menschen, sprach wie ein Begeisterter und fühlte wohl manchmal auch die Träne der Seligen im Auge. Oder wenn einmal wieder ein Gedanke oder das Bild eines Helden in die Nacht meiner Seele strahlte, dann staunt ich und freute mich, als kehrte ein Gott ein in dem verarmten Gebiete, dann war mir, als sollte sich eine Welt bilden in mir. Aber je heftiger sich die schlummernden Kräfte aufgerafft hatten, desto müder sanken sie hin, und die unbefriedigte Natur kehrte zu verdoppeltem Schmerze zurück. Wohl dem, Bellarmin, wohl dem, der sie überstanden hat, diese Feuerprobe des Herzens, der es verstehen gelernt hat, das Seufzen der Kreatur, das Gefühl des verlorenen Paradieses. Je höher sich die Natur erhebt über das Tierische, desto größer die Gefahr zu verschmachten im Lande der Vergänglichkeit. Aber eines habe ich dir doch noch mitzuteilen, brüderliches Herz. Ich fürchtete mich nicht vor gewissen Erinnerungen, als wir uns fanden über den Trümmern des alten Roms. Unser Geist gleitet so leicht aus seiner Bahn. Müssen wir doch oft dem Säuseln eines Blattes entgehen, um ihn nicht zu stören in seinem stillen Geschäfte. Itzt kann ich wohl manchmal spielen mit den Geistern vergangener Stunden. Mein alter Freund, der Frühling, hatte mich überrascht in meiner Finsternis. Sonst hätte ich ihn noch von ferne gefühlt, wenn die erstarrten Zweige sich regten und ein lindes Wehen meine Wange berührte. Sonst hätte ich für jedes Weh Linderung von ihm gehofft, aber das Hoffen und Ahnden war allmählich aus meiner Seele verschwunden. Itzt war er da, in aller Glorie der Jugend. Mir war, als sollte ich doch auch wieder fröhlich werden. Ich öffnete mein Fenster und kleidete mich wie zu einem Feste. Er sollte auch mich besuchen, der himmlische Fremdling. Ich sah, wie alles hinausströmte ins Freie, aufs freundliche Meer von Smyrna und sein Gestade. Sonderbare Erwartungen regten sich in mir. Ich ging auch hinaus. Da zeigte sich recht die Allmacht der Natur. Fast jedes Gesicht war herzlicher. Überall wurde offener gescherzt, und wo man sich sonst recht feierlich begrüßt hatte, bot man sich itzt die Hände. Alles verjüngte und begeisterte der herrliche, süße Frühling. Der Hafen wimmelte von jauchzenden Schiffen, wo Blumenkränze wehten und Schierwein blinkte, die Myrtenlauben tönten von fröhlichen Melodien und Tanz und Spiel durchrauschte die Ulmen und Platanen. Ach, ich suchte mehr als das, das konnte nicht vom Tode retten. Unwillkürlich verloren in meinem Gram, kam ich in den Garten des Gorgonda Notara, meines Bekannten. Ein Rauschen aus einem Seitengange störte mich auf. Ach, mir in diesem schmerzlichen Gefühl meiner Einsamkeit, mit diesem freudeleeren, blutenden Herzen, erschien mir sie, hold und heilig. Wie eine Priesterin der Liebe stand sie da vor mir, wie aus Licht und Duft gewebt, so geistig und zart. Über dem Lächeln voll Ruh und himmlischer Güte thronte mit eines Gottes Majestät ihr großes, begeistertes Auge. Und wie Wölkchen ums Morgenlicht wallten im Frühlingswinde die goldenen Locken um ihre Stirne. Mein Bellarmin, könnt ich dir's mitteilen, ganz und lebendig, das Unaussprechliche, das damals vorging in mir. Wo waren nun die Leiden meines Lebens, seine Nacht und Armut, die ganze dürftige Sterblichkeit? Gewiss, er ist das Höchste und Seligste, was die unerschöpfliche Natur in sich fasst, ein solcher Augenblick der Befreiung. Er wiegt Äonen unseres Pflanzenlebens auf. Tot war mein irdisches Leben, die Zeit war nicht mehr, und entfesselt und auferstanden fühlte mein Geist seine Verwandtschaft und seinen Ursprung. Jahre sind vorüber. Frühlinge kamen und gingen. Manch herrlich Bild der Natur, manche Reliquie deines Italiens, aus himmlischer Fantasie hervorgegangen, erfreute mein Auge. Aber das meiste verwischte die Zeit. Nur ihr Bild ist mir geblieben, mit allem, was mit ihm verwandt ist. Noch steht sie da vor mir, wie in dem heilig trunkenen Momente, da ich sie fand. Ich presse es an mein glühendes Herz, das süße Phantom. Ich höre ihre Stimme, das Lispeln ihrer Harfe, wie ein friedlich Arkadien, wo Blüte und Saat in ewig stiller Luft sich wiegt, wo ohne des Mittags Schwüle die Ernte reift und die süße Traube gedeiht, wo keine Furcht das sichere Land umzäunt, wo man von nichts weiß als von dem ewigen Frühling der Erde und dem wolkenlosen Himmel und seiner Sonne und seinen freundlichen Gestirnen. So steht es offen da vor mir, das Heiligtum ihres Herzens und Geistes. Melite, o Melite, himmlisches Wesen! Ich möchte wohl wissen, ob sie meiner noch zuweilen gedächte. Sie bedauert mich vielleicht. Ich werde sie wiederfinden. In irgendeiner Periode des ewigen Daseins. Gewiss, was sich verwandt ist, kann sich nicht ewig fliehen. Ach, der Gott in uns ist immer einsam und arm. Wo findet er alle seine Verwandten, die einst da waren und da sein werden? Wenn kömmt das große Wiedersehen der Geister? Denn einmal waren wir doch, wie ich glaube, alle beisammen. Gute Nacht, Bellarmin. Gute Nacht. Morgen werd ich ruhiger erzählen. Zante. Der Abend jenes Tages meiner Tage ist mir mit allem, was ich noch gewahr ward, in meiner Trunkenheit unvergesslich. Mir war er das Schönste, was der Frühling der Erde geben kann, und der Himmel und sein Licht. Wie eine Glorie der Heiligen umfloß sie das Abendrot, und die zarten goldenen Wölkchen im Äther lächelten herunter, wie himmlische Genien, die sich freuten über ihre Schwester auf Erden, wie sie unter uns einherging in aller Herrlichkeit der Geister und doch so gut und freundlich war gegen alles, was um sie war. Alles drängte sich an sie. Allen schien sie ein Teil ihres Wesens mitzuteilen. Ein neuer, zarter Sinn, eine süße Traulichkeit war unter alle gekommen, und sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Ohne zu fragen erfuhr ich, sie komme von den Ufern des Paktols, aus einem einsamen Tale des Tmolus, wohin ihr Vater, ein sonderbarer Mann, aus Verdruß über die itzige Lage der Griechen, sich schon gar lange von Smyrna wegbegeben hätte, um dort seines finsteren Grams zu pflegen, und ihre Mutter, ehemals die Krone von Ionien, sei eine Verwandte des Gorgonda Notara. Notara bat uns, den Abend mit ihm unter seinen Bäumen zuzubringen, und so wie wir itzt gestimmt waren, dachte keines gerne an ein Auseinandergehen. Allmählich kam immer mehr Leben und Geist unter uns. Wir sprachen viel von den herrlichen Kindern des alten Ioniens, von Sappho und Alkäus und Anakreon, sonderlich von Homer, seinem Grabe zu Nio, von einer nahen Felsgrotte am Ufer des Meles, wo der Herrliche manche Stunde der Begeisterung gefeiert haben soll, und manchem anderen. Wie neben uns die freundlichen Bäume des Gartens, wo vom Hauche des Frühlings gelöst die Blüten auf die Erde regneten, so teilten unsere Gemüter sich mit, jedes nach seiner Art, und auch die Ärmsten gaben etwas. Melite sprach manch himmlisches Wort, kunstlos, ohne alle Absicht, in lauterer, heiliger Einfalt. Oft, wenn ich sie sprechen hörte, fielen mir die Bilder des Daedalus ein, von denen Pausanias sagt, ihr Anblick habe bei all ihrer Einfachheit etwas Göttliches gehabt. Lange sah sie stumm und verschlang die himmlische Schönheit, die wie Strahlen des Morgenlichts in mein Inneres drang und die erstorbenen Keime meines Wesens ins Leben rief. Man sprach endlich auch von so manchen Wundern griechischer Freundschaft, von den Dioskuren, von Achill und Patroklus, von der Phalanx der Sparta, von all den Liebenden und Geliebten, die auf- und untergingen über der Welt, unzertrennlich wie die ewigen Lichter des Himmels. Da wachte ich auf. »Wir sollten davon nicht sprechen«, rief ich. »Solche Herrlichkeit zernichtet uns Arme. Freilich waren es goldene Tage, wo man die Waffen tauschte und sich liebte bis zum Tode, wo man unsterbliche Kinder zeugte in der Begeisterung der Liebe und Schönheit, Taten fürs Vaterland und himmlische Gesänge und ewige Worte der Weisheit. Ach, wo der ägyptische Priester dem Solon noch vorwarf, ihr Griechen seid allezeit Jünglinge. Wir sind nun greise geworden, klüger als alle die Herrlichen, die dahin sind, nur schade, dass so manche Kraft verschmachtet in diesem fremden Elemente. Vergiss das zum wenigsten für heute, Hyperion, rief Notara, und ich gab ihm recht. Melites Auge ruhte so ernst und groß auf mir. Wer hätte nicht alles vergessen? Auf dem Wege nach der Stadt kam ich an ihre Seite. Ich drückte die Arme mit Macht gegen mein schauderndes Herz. Ich zwang den verwirrenden Tumult in mir, dass ich sprechen konnte. O mein Bellarmin, wie ich sie verstand und wie sie das freute, wie ein zufällig Wörtchen von ihr eine Welt von Gedanken in mir hervorrief. Sie war ein wahrer Triumph der Geister über alles Kleine und Schwache, diese stille Vereinigung unseres Denkens und Dichtens. An Notaras Hause schieden wir. Ich taumelte fort in rasender Freude, schalt und lachte über den Kleinmut meines Herzens in den vergangenen Tagen und sah mit namenlosem Stolz auf meine alten Leiden zurück. Wie ich aber nur nach Hause kam und vor die offenen Fenster trat und meine verwilderten und halb verdorrten Blumen und hinaufsah zu der verfallenen Burg von Smyrna, die vor mir lag im dämmernden Lichte, wie sonderbar überfiel mich das alles. Ach, da war ich ehemals so oft gestanden um Mitternacht, wenn ich den Schlaf nicht finden konnte, auf meinem einsamen Lager, und hatte den Trümmern aus besserer Zeit und ihren Geistern meinen Jammer geklagt. Itzt war er wiedergekehrt, der Frühling meines Herzens. Itzt hatt ich, was ich suchte. Ich hatte es wiedergefunden in der himmlischen Grazie Melites. Es tagte wieder in mir. Das hohe Wesen hatte meinen Geist aus seinem Grabe gerufen. Aber was ich war, war ich durch sie. Die Gute freute sich über dem Lichte, das in mir leuchtete, und dachte nicht, dass es nur der Widerschein des Ihrigen war. Ich fühlte nur zu bald, dass ich ärmer wurde als ein Schatten, wenn sie nicht in mir und um mich und für mich lebte, wenn sie nicht mein ward, dass ich zu nichts ward, wenn sie sich mir entzog. Es konnte nicht anders kommen. Ich musste mit dieser Todesangst jede Miene und jeden Laut von ihr befragen, ihrem Auge folgen, als wollte mir mein Leben entfliehen. Es mochte gen Himmel sich wenden oder zur Erde. O Gott, es musste ja ein Todesbote für mich sein, jedes Lächeln ihres heiligen Friedens, jedes ihrer Himmelsworte, das mir sagte, wie ihr an ihrem Herzen genüge. Sie musste ja über mich kommen, diese Verzweiflung, dass das Herrliche, was ich liebte, so herrlich war, dass es mein nicht bedurfte. Verzeih es mir, die Heilige, oft fluchte ich der Stunde, wo ich sie fand und raste im Geiste gegen das himmlische Geschöpf, dass es mich nur darum ins Leben geweckt hätte, um mich wieder niederzudrücken mit seiner Hoheit. Kann so viel Unmenschliches in eines Menschen Seele kommen?